Ich habe diesen Film geguckt und alles, was mir ganz oft durch den Kopf gegangen ist, war, wie Mo irgendwo da sitzt und sagt, die singen!
Ja, ja, ja.
Bonjour mes amis et bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast préféré, Steven Spielberg. Aujourd'hui, nous discutons ensemble d'un film avec le magnifique titre Joker Folie à deux. So.
Oh, de 3, 4, 9.
Das ist ja wie bei der Maus hier.
Witzig eigentlich, dass ich auch während des Französisch-Sprechens in so einen komischen russischen Akzent reingerutscht bin. War irgendwie komisch. Naja. Kann ein bisschen Französisch lesen, aber ich spreche es natürlich nicht gut. Was ich damit sagen wollte, heidi ho Welt und so. Ihr kennt das, Steven Spielberg ist zurück. Wir sind heute drei Nappel am Start. Wie ihr am Episodentitel erkennen konntet, sprechen wir natürlich über den heißen Scheiß des Jahres. Nämlich die Fortsetzung des 2019 erschienenen Joker-Films von Todd Phillips. Diesmal mit dem Titel Joker 2 Folie à deux. Und mit dabei sind hier Sandro und Mo, meine lieben Freunde.
Ich kann kein Französisch sprechen.
Ich mag Lady Gaga, ich bin vorbelastet.
Stimmt.
Ich bin nur hier wegen der Gaga.
Das habe ich ja komplett vergessen.
Natürlich. Stimmt, ja. Ich erwähne das zu selten. Tut mir leid. Ich mag Godzilla und Lady Gaga und Dune. Ich bin einfältig.
Ja, was sagt das über dich?
Ja. Keine Ahnung, Mr. Pate.
Ja.
Wir werden das irgendwie versuchen, heute auseinander zu klamüsern. Wir haben ja ein bisschen was vor uns und so leicht vorgreifend ähnlich vielseitig, möchte ich es mal positiv besetzen, wie der Film, müssen wir auch versuchen, uns mit einer Art Struktur durch den Film ein bisschen durchzubringen. Obwohl eigentlich im Grunde genommen die Story dieses Films eigentlich relativ schnell zusammengefasst ist, oder Mo?
Ja, ja, ja. Soll ich mal eben. Also 140 Minuten ist er lang. Wir sehen, Arthur ist in der Psychiatrie, er sieht so ein bisschen vor sich hin, dann lernt er Lee kennen, die hängt sich wie eine Kletter an ihn ran, dann gibt's einen Prozess, der findet statt, ein Urteil wird gesprochen, es knallt, Ende.
Ja. So,
und jetzt können wir in den Spoiler-Part gehen, weil ohne den macht's keinen Spaß. Und wir sind ja alle ganz scharf.
Naja, komm, lass mal noch ganz kurz.
Ja, okay, dann.
Wollen wir vielleicht einfach mal damit anfangen, wie fanden wir denn vielleicht Joker von 2019? Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht mehr genau bei euch.
Also ich fand ihn grandios und im Grunde genommen ein Meisterwerk.
Ich fand ihn auch grandios und im Grunde genommen ein Meisterwerk.
Ich fand ihn auch grandios. Ich hadere mit dem Mordwort Meisterwerk, aber ich fand ihn auch groß. Also ich habe den gerne geguckt, auch regelmäßig seitdem.
Ich hatte auf jeden Fall auch, also ich habe King of Comedy danach geschaut, weil ich wissen wollte, wo hat der denn jetzt abgeschrieben? Taxi Driver kannte ich natürlich schon. Man muss fairerweise sagen, also das hat ja jetzt nichts mit dem Film an sich zu tun, aber ich glaube Todd Phillips, ne, Hangover 3 habe ich nie gesehen, belehrt mich eines Besseren, aber ich glaube, er ist nicht der größte Geschichtenerzähler. Er hat sich sehr gut an Blaupausen und des New Hollywood bedient, einen exzellent aussehenden handwerklichen Film gemacht mit einem grandiosen Hauptdarsteller und hat sich diesen Spin erlaubt, die berühmteste Schurkenfigur der Welt wahrscheinlich zu nehmen und zu dekonstruieren. Und dabei auch noch auf einer Kontroverse mitgeritten, die der Film erzeugt hat, nämlich, man muss ja dazu sagen, es ist die Figur des Joker. Es gab ja damals auch diesen Kinoüberfall, ne, The Dark Knight Rises, und Leute mit Joker-Masken rein, haben auf Leute geschossen. Das ist alles auch so, dann diese Incel-Bewegung, die der Film angeblich befeuert haben soll. Also der Film hat schon sehr, sehr viel nach sich gezogen, was der Film jetzt an sich aber gar nicht, womit der Film natürlich gar nichts zu tun hat. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man das nochmal erwähnt, was in den letzten 5 Jahren retroperspektiv zu dem Film passiert ist, weil ich bin der Meinung, sonst würde es diesen zweiten Teil auch nicht geben. Ne, und so haben ja damals auch alle gesagt, es gibt keine Idee für einen zweiten Teil, Warner möchte, aber für uns ist die Geschichte von Arthur Fleck abgeschlossen, etc. pp. Jetzt haben wir trotzdem einen Film bekommen und jetzt kann man sich halt fragen, warum und hat es den gebraucht?
Wir stellen fest, es hat sich herausgestellt, es gibt keine Idee für den zweiten Teil.
Richtig. Und da würde ich auch sofort mit einsteigen. Joaquin ja. Phoenix hat mal gesagt, er hatte die Idee des Films grundsätzlich in einem Traum.
Das ist nie gut.
Nee, obwohl David Lynch hat ein paar coole Sachen im Traum. Also, so ist ja auch Eraserhead entstanden.
Also, ehe wir hier so ein bisschen drum rumreden, man kann ja trotzdem einfach mal ganz kurz Hardfact-mäßig zu dem Film sagen, dass er halt im Prinzip erstmal anschließt dort, wo der andere aufhört.
Ne? 2 Jahre später, glaube ich.
Genau. Aber thematisch einfach ist es genau das. Arthur Fleck wird nach den Handlungen, die wir in Teil 1 sehen, inhaftiert, ist in Arkham, wird auch medikamentös eingestellt und fristet dort eben, wie Mo sagte, sein Dasein. Und dann kommt im Prinzip diese Geschichte ins Rollen. Und ich finde, der wesentliche Unterschied, vor allen Dingen in der Art, was wir sehen zwischen diesen beiden Teilen, ist, dass wir im ersten Teil zwar viel uns mit der Psyche von Arthur Fleck beschäftigen, aber die vor allen Dingen wahnsinnig stark in Kontext gesetzt wird zur Umwelt. Wie ist die Stimmung in der Stadt? Wie sind die gesellschaftlichen Umstände? Wie sind seine persönlichen Umstände? Wie ist sein Hintergrund? Also diese Wechselwirkung zwischen Umwelteinflüssen und Psyche. Das macht der erste Teil extrem viel. Und was der zweite Teil jetzt macht, er beschäftigt sich eigentlich fast ausschließlich nur mit dem Innenleben von ihm, wie er die Welt sieht und wahrnimmt. Und alles andere, was vorher so eine wirklich interessante psychische Komponente war, fällt dann hier so ein bisschen weg, weil wir quasi wirklich nur noch sich uns in seiner Welt bewegen. Das ist, finde ich, der wesentliche Unterschied von der reinen Perspektive auf die Figuren zwischen den beiden Teilen.
Und die Gesellschaftskritik, die im ersten Teil noch durch so Figuren durch wie Thomas Wayne und eben ja auch diese Joker-Nachzügler, alles, was da so passiert in Gotham, die ja auch stark mit eingefangen wird, passiert ja hier gar nicht. Du siehst mal ab und zu ein paar Leute vor Gericht, aber im Prinzip ist die der Film ist gesellschaftskritisch, aber durch Symbolfiguren. Also es ist nicht so, dass er die Gesellschaft zeigt.
Ja. Und das ist in diesem Film auch visuell wieder toll eingefangen. Also die optische Ästhetik, die behält der Film komplett bei. Das sieht fantastisch aus. Das ist auch wahnsinnig stark gespielt in dem Rahmen, wie die Figuren geschrieben sind. Das finde ich auch. Das ist toll. Und ich wollte diesen Film natürlich, wie wir alle, unglaublich lieben. Wir hatten alle Bock drauf, das zu sehen, was daraus wird. Von Anfang an, seit der ersten Ankündigung, auch mit dem kleinen Zusatzsatz, dass es ein Musical wird, haben wir uns alle nicht so richtig vorstellen können, was wird denn das jetzt am Ende? Und dann haben wir jetzt am Ende halt in diesem Film gesehen, was es denn am Ende dann geworden ist. Wie wir das bewerten, gebe ich Mo recht, wird ohne Spoiler schwierig. Deswegen sage ich nur für mich, ich habe wahnsinnig viel Wohlwollen, das hebt diesen Film noch auf ein ganz gutes Level. Aber wenn ich mal über die einzelnen Aspekte spreche, kann ich über jeden einzelnen Aspekt mich nur in Rage reden und aufregen. Das muss ich wirklich dazu sagen. Also ich finde, an diesem Film stimmt für mich ganz vieles einfach nicht. Und das gilt es jetzt für uns zu dekonstruieren, für uns irgendwie, aber ohne Spoiler geht das nicht. Deswegen nur meine Meinung, es ist kein guter Film. Wer aber das Thema und die Figuren mag, kann sich da drin in einer irgendeiner Art und Weise schon irgendwie verlieren und auch Wohlwollen finden und sich auch unterhalten lassen. Das schon. Aber es ist wahnsinnig viel Potenzial liegen geblieben. Und das mag vielleicht auch am Ende daran liegen, dass keiner den zweiten Teil unbedingt gebraucht hat.
Mhm. Ja. Also, wir können ja alle drei so ein kurzes Resümee ziehen und dann gehen wir in den Spoiler-Teil. Das ist tatsächlich, und das halte ich auch, wenn wir hier vom Treppchen reden, ich schieb den ein bisschen höher aufs Treppchen, weil das, der, so wie du vor 2 Stunden, als wir angefangen haben, hier aufzunehmen, gesagt hast, du arbeitest immer noch im Kopf drumrum, der Film ist da immer noch drin und der macht da noch irgendwas. Und so ist das bei mir auch. Ist er das, was ich mir erhofft habe? Nö. Ist der so katastrophal, wie ihn alle gerade machen? Finde ich auch nicht. Ihr wisst, dass ich kein Fan von Musicals bin. Es gibt, glaube ich, 3, die ich ertrage, beziehungsweise 3, die ich mag. Alle anderen könnte ich bestenfalls ertragen. Wenn ich rein den Musikteil ansehe, dann ist das tatsächlich etwas, wo ich hart gelitten habe. aber ich kann durchaus noch so ein paar positive Sachen sagen. Also für mich ist das, der Hass, der jetzt kommt, ist meiner Meinung nach nicht ganz so verdient. Aber es ist super kontrovers. Also im Spoiler-Teil.
Also ich habe diesen Film geguckt und alles, was mir ganz oft durch den Kopf gegangen ist, war, wie Mo irgendwo da sitzt und sagt, die singen!
Ja. Ist also, diesmal war das nicht mal ich, weil bei mir war das tatsächlich so, dass ich in einer ehrfürchtigen Erwartung gedacht habe, naja, mal gucken, wie viele Nummern drin sein werden. So, und wenn du ein richtiges Musical guckst, also wo es von Anfang bis Ende Shebang ist, dann weißt du, da sind da so 10 Nummern drin. Ne? 2 davon sind ein bisschen kürzer oder 3, die große Memories-Nummer bei Cats und dann noch so ein bisschen anderes Gedödel. Und hier dachte ich halt, ja, wie machen sie das jetzt? Und es war aber gar nicht ich, der geschrien hat, die singen schon wieder, sondern Paula. Und sie sagte dann auch, ich glaube, 2-mal im Ganzen, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sie das tun, was sie da tun. Ich glaube, Paula ist auch nicht so versöhnlich wie ich diesem Film gegenüber. Ja,
ja, ich habe den zur Zeit der Aufnahme gestern gesehen. Ich habe natürlich auch die Schelte schon mitbekommen. Ich konnte den letzte Woche nicht gucken, ich war kurz davor, mich auf Tour abzuseilen. Kurz davor, aber es hat einfach zeitlich nicht geschafft. Aber ich war so neugierig auf den Film und die Trailer fand ich grandios. Und ich glaube, als Fazit hier an dieser Stelle kann man sagen, oder würde ich sagen, ich halte Joker Folie à Deux für einen ziemlich grandios gemachten, ultrateuren Arthouse-Film, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Vor allem an Stellen, wo ich es gar nicht erwartet habe, dass ich das in dem Film tue. Ich halte es aber auf der anderen Seite auch für eine katastrophale Fortsetzung für einen Film, der Joker heißt. Und jetzt ist halt einfach nur die Frage, was will man? Und wenn wir uns die Bewertung da draußen angucken, wollen die Leute offensichtlich eine Fortsetzung zu Joker. Und denen bedeutet die Figur Joker was. Die steht für etwas, der Clownprinz des Verbrechens aus Gotham. Wer mit dieser Erwartung in den Film reingeht, hasst den halt. Ich bin nicht ganz so reingegangen und deswegen, wie gesagt, bin ich bei euch. Der Film hat vieles, aber nicht das, was man will.
Ja, aber auch, das können wir ja hier nochmal sagen, das ist mir an der Kritik auch draußen immer zu billig. Also, die sind ja schon eingetrudelt. Da war der noch nicht im Kino, weil die dann alle ihre Screener schon gehabt haben und so. Und ich habe mir keine angehört und auch keine gelesen, aber die Clickbait, die Titel, die waren ja immer alle gleich. Hm. Das ist eine Katastrophe, ein Mittelfinger an die Fans und sowas, wo ich mir immer gedacht habe, ja, aber ihr habt doch den ersten gesehen, oder nicht?
Es ist ein Mittelfinger.
Ihr wisst doch. Ihr wisst doch.
Ja.
Ja, aber trotzdem.
Also war der erste halt auch schon.
Ja, aber nochmal. Der erste Teil hat doch eine Sache ganz klar gemacht. Das ist nicht der Joker, den ihr kennt.
Genau.
Ich weiß nicht, warum die Leute jetzt immer noch rumlaufen und sagen, der hat ja jetzt gar nicht dit gemacht und dit gemacht. Und wieso ist denn Harley Quinn jetzt anders? Weil wir reden hier von einem Zeitfenster von 40 Jahren, die noch dazwischen sind oder so. Das kann doch gar nicht der sein. Das heißt, müsst mal aufhören, euch auf irgendwelche Comics zurückzugreifen und zu sagen, das hätte jetzt aber eigentlich so und so sein müssen. Das ist doch Quatsch. Das wissen wir doch schon seit dem ersten Teil, dass das nicht der Joker ist, sondern ein Joker.
Da habe ich mich halt genauso auch gefragt. Hat denn jemand erwartet, dass dieser psychisch kranke Mensch, der wirklich ja nichts, also stell den in irgendein Szenario und irgendwie gegen Batman, stell es dir einfach kurz vor, egal welche Inkarnation, das funktioniert doch nicht. Und das hat doch Todd Phillips auch nie vorgehabt. Er hat sich einfach einem DC-Charakter bedient, der hätte auch, weiß ich nicht, der hätte auch einen anderen Schurken am Ende nehmen können. Aber es ist halt, Joker steht halt für etwas und das hat er missbraucht in diesem Film oder genutzt, je nachdem, wie du es möchtest. Die Ikonografie von dieser Figur missbraucht. Aber er hat nicht eine Joker-Origin-Comic-Geschichte erzählt.
Ja, und es ist ja auch so, da muss ich mich tatsächlich an der Stelle selber zitieren, weil ich es wirklich immer noch sehr treffend finde. Es gab nämlich, als der Film 2019 rauskam, auch eine Kollaboration von Steven und mir mit dem Podcast The Critic, The Fan and The Movie. Wir haben zu viert damals den ersten Joker-Film seziert, möchte ich sagen. Also wir haben wirklich lange drüber gesprochen. Mhm. Und da war ein Fazit von mir eben, der Joker ist eine Idee. Der ist nicht diese Figur, sondern der Joker ist eine Idee, die in dem Film vielleicht auch ihren Ursprung findet. Ne? Weil du merkst es ja auch, er löst ja im ersten Film so eine Bewegung aus, so ein anarchistisches Aufbegehren. Sicherlich wahnsinnig befeuert durch die gesellschaftlichen Umstände in diesem Moloch von Gotham zu dem Zeitpunkt. Und das fand ich halt super interessant. Und wir haben auch in der Gotham-Serie, die kaum jemand gesehen hat, gibt's das ja auch. Da gibt's ja auch nicht nur einen Joker. Also das ist einfach eine Idee und jemand, der genau in diese Konstitution kommt und sich diese Maske, wenn man so will, überstülpen möchte und das ausfüllen kann, der wird das tun und der wird dann zum Joker. Genau wie es halt auch mehrere Robins gibt oder was auch immer. Also das ist einfach nicht eine Figur, sondern eine Idee. Deswegen finde ich das eben auch völlig fehl am Platze zu sagen, wie soll denn der gegen der ist hier mindestens Richtung 50 und der Bruce Wayne, der ist da gerade hier,
ja, das ist 13. So,
das ist Quatsch.
Und versteht das da draußen bitte nicht falsch. Der Film hat genug andere Probleme. Das sehe ich eben als kein Problem, weil ich mit dieser Erwartungshaltung nicht da reingegangen bin.
Die hätten den Film Arthur nennen können. Ich glaube, dann wären sie halt einfach all in gegangen, wären ehrlich gewesen, vielleicht um was es darin geht.
Ja.
Weil es ist kein Film über den Joker, der hier sowieso noch viel weniger. Aber das ist gut, dass wir es trotzdem vorweg nochmal erwähnen, weil ich glaube, das spielt im Spoilerteil dann keine Rolle. Die Erwartungshaltung von den Filmen und die miesen Kritiken da draußen sind, weil viele, und das sagen auch, ich habe mir gestern nach dem Kinobesuch viele reingezogen, weil viele erwartet haben, dass die Geschichte des Verbrecherkönigs Joker hier weitererzählt wird, der dann ausbricht und in Gotham anfängt, da so ein Untergrundnetzwerk aufzubauen. Da denke ich mir so wirklich, hä? Also, ja, wie ihr schon gesagt habt, das hat nicht Todd Phillips erzählt im ersten Teil.
Nee, und es ist auch so, das, was die jetzt sagen, der macht den ersten Teil kaputt und sowas. Nö. Also ich meine, wenn ich so haarsteil mal rangehe, da gibt's einfach viel zu viele zweite und dritte Teile von irgendwas, die was kaputt machen. Und wenn, dann da sage ich doch nicht, ich gucke jetzt nie wieder Star Wars, weil die letzten Star Wars alle scheiße sind. Das ist doch Quatsch. Ich liebe doch trotzdem die alte Inkarnation und ich liebe den ersten Film. Der ist für mich überhaupt nicht kaputt gegangen, weil ich kann den einfach komplett einfach solo sehen. Es muss ja für mich, das ist ja eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen kann, wenn man den Film entweder einmal gesehen hat oder sagt, nee, ich lasse lieber die Finger davon. Ihr müsst das ja nicht gucken. Nur weil der da ist, müsst ihr den nicht gucken. Also ich bin auch super getriggert und würde gerne Terrifier 3 gucken, aber ich weiß, ich scheiß mir in die Hose, also lass ich's.
Es ist halt nur problematisch und das kann man vielleicht einfach auch nochmal so als Diskussionsansatz nehmen, den wir jetzt auch, womit wir den Spoiler-Teil eröffnen können. Es ist natürlich dann schon fragwürdig, wenn ein zweiter Teil nicht aus einer künstlerischen Idee entsteht, sondern weil der Regisseur einen Metakommentar auf eine Reaktion auf seinen Film machen möchte. Und das ist, glaube ich, also ich finde das cool, wenn das mit drin ist, aber wenn das der einzige Ansatz ist, zu sagen, ach komm, wir zeigen den Leuten jetzt mal richtig, wie wir die Erwartungen unterwandern, dann ist das immer ein bisschen schwierig, finde ich.
Bin ich auch ganz bei dir, weil, also auch ohne den Spoilerteil, die Frage darf man sich durchaus stellen, hat's den Not getan? Und die kann jeder für sich selber beantworten. Die mehrheitliche Meinung ist sicherlich erstmal nein. Und es gibt tausend Gründe, warum man den scheiße finden kann. Auf jeden Fall. Ja, also auch dieses Bashing auf Todd Phillips jetzt oder sowas. Ich stecke halt nicht so, ich weiß ja nicht, warum hatte das, am Ende hat sicherlich irgendwas mit Geld zu tun. Der Film war jetzt viermal so teuer als der Vorgänger. Ich weiß nicht genau warum. Ist dasselbe, dieselbe Frage haben wir uns in einem anderen Podcast schon mal gestellt. Wo ist das ganze Geld hingeflossen?
Na gut, es sind Gagen gewesen und der wurde aber auch unter Covid-Auflagen gedreht. Das verheimlichen viele halt natürlich auch. Das hat ja Mission Impossible.
Aber das darfst du nicht vernachlässigen. 145 Millionen mehr.
Darfst du trotzdem nicht vernachlässigen. Mission Impossible 7, wir wissen es alle noch, der war am Ende 400 Millionen wegen der Scheiße, ne? Also ich weiß, dass es passiert ist. Ich weiß aber nicht, wie viel es dann ausgemacht hat. Und Joaquin Phoenix alleine hat 20 Millionen bekommen, ne? 20 Millionen hat der Typ bekommen.
Aber gibt dem 20 und Lady Gaga wird auch noch ein bisschen was genommen haben. Top Phillips
wird sich bekommen.
Ein bisschen mehr eingesteckt haben als vorher. Und dann nimmt sie das von den 145 Millionen ab, die er mehr gekostet hat. Da bist du locker mal immer noch zwischen 80 und 100 Millionen mehr und die siehst du nicht.
Nee. Die siehst du nicht.
Film einfach nicht.
Zwei Soundstages und eine halbe Stunde Außenaufnahme. Aber gut. Lass mal, ich glaube, für euch da draußen langt das jetzt erstmal so. Wenn ihr ab jetzt weiterhört, dann kommt jetzt hier die Spoilerwarnung für euch und danach erzählen wir alles. Alles. Dann machen wir uns nackig.
To Mundo. So wird's ablaufen.
Jetzt kommt dein Spoiler.
Raten euch, wie der Film ausgeht.
Das, die brauchen wir diesmal nicht, haben wir geregelt.
Okay, sehr gut. Egal, was du jetzt erwartest oder nicht, der Film muss sich einfach natürlich mit den ersten vergleichen lassen. Du kannst diesen Film nicht bewerten, ohne dass du den ersten dazu ranziehst. Das funktioniert nicht, weil die Storys sind zu verwoben miteinander. Und deswegen habe ich mir selbstverständlich auch kurz davor den ersten Teil nochmal angeguckt. Und hatte tatsächlich zum ersten Mal seitdem. Also ich habe den quasi vor dem Film das zweite Mal gesehen. Und muss halt sagen, ich bin wieder komplett reingezogen worden in den ersten, fand ihn immer noch fantastisch, fand den toll aufgebaut und was ich eben schon angedeutet habe, diese Wechselwirkung zwischen Umwelteinflüssen und Psyche fand ich wahnsinnig scharfsinnig beobachtet und dargestellt in dem ersten Film. Und deswegen ist es für mich halt in diesem Film so unglaublich enttäuschend, dass das alles weg ist und alles durch so eine Farce von so einem von vornherein schwachsinnigen Gerichtsprozess irgendwie aufgegriffen wird, um festzustellen, ob eine schizophrene Abspaltung stattgefunden hat oder nicht, um dann zu sagen, Zurechnungsfähigkeit, ja, nein. Also dieses Konstrukt macht schon erstmal gar keinen Sinn. Und dann sehe ich, dass die ganze Zeit in der Wahrnehmung von Arthur selbst, ohne dass ich dann eben was merke von diesen ganzen Sachen, die draußen in Gotham passieren, die mit den anderen Figuren passieren. Also ich meine, der Film baut auf den zwei Figuren Joker und Harley auf und von Harley erfahre ich auch so gut wie gar nichts. Und das ist halt echt schade, weil ich glaube, da wäre auch viel gewesen.
Ja.
Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil also das Erste, was ich so gedacht habe hinterher, war halt, dass es der eine Film war schwarz und der andere ist jetzt weiß. Weißt du, also in Joker sehen wir ja diesen vermeintlichen Anfang vom Aufstieg. Er erkennt dann, was er da sein kann und da wird er vom Opfer wird er zum Täter und wird als Täter gefeiert und so. Das war ja dann auch das, was damals dann zu so ein bisschen Kritiken geführt hat und die Furcht vor Unruhen und all so ein Kram. Und hier ist es halt so, die steigen direkt ein mit der Täter von damals. Hier seht ihr ihn, wie er ist. Der ist halt nur noch ein Häufchen von sich selber. Er ist die ganze Zeit eben wieder nur Opfer. Im Grunde hast du ja am Anfang hast du so ein Gefängnis, diesen Gefängnisteil. Dann kommt der Matlock-Teil im Gericht. Dann kommt einmal kurz so ein bisschen was draußen, weil ich das jetzt noch so.
Ein Epilog hat der Film definitiv, wo er am Ende ja noch was aussagt, ne? Ja, wir sind ja am Spoiler-Teil vergessen. Die Explosion und alles, was danach passiert, ist ja auf jeden Fall nochmal. Sagt er nochmal recht viel aus dann.
Ja. Also, bevor wir jetzt vielleicht in die Details uns verlieren, das große Ganze, welches ich jetzt hier zum einen irgendwie gut finde, zum anderen aber irgendwie auch nicht. Also der Film hat ja eine Message in die Richtung, dass so ein Leader-Kult, nenne ich es jetzt mal, halt einfach nicht so richtig funktionieren kann und entlarvt das hier. Eben weil wir wissen aus dem ersten Teil, dass er das Flaggschiff einer Bewegung ist und dass er immer noch zwei Jahre später Fans hat, die immer wieder Aufmärsche machen, die immer wieder zu ihm halten, ihn stilisieren. Wir sehen das auch nach der Explosion. Er wird von Leuten genommen und die wollen ihn rausholen. Und dann ist ja auch kurz dieser Moment, wo sich wahrscheinlich irgendwelche Comics-Fans in die Buchse gespritzt haben, weil sie gesagt haben, oh, der wird jetzt rausgeholt und kriegt jetzt seine Bande und kann jetzt dieses Unterwelt-Verbrechergenie mimen. Und es passiert ja dann halt einfach nicht. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil wir merken in diesem Film von vorne bis hinten zu jedem Zeitpunkt, dass diese Wurst von Individuum nicht mal im Ansatz die mentale oder körperliche oder irgendwas Stärke hat, um dem gerecht zu werden, zu was er hochstilisiert wurde. Das merken wir. Also dieses Entlarvende mochte ich schon ganz gerne. Aber der Weg, wie das mir dargestellt wird, ist halt so über 5000 Ecken, dass ich andauernd ihm dabei zugucke, wie elendig er ist, wie er schikaniert wird, wie er in seiner eigenen Psyche hin und her gerissen ist zwischen ich bin jetzt ganz stark, weil ich diese Joker-Figur bin und mache, was ich will. Auf der anderen Seite kann ich es aber nicht, weil ich so viele Ängste habe und so. Das ist irgendwie schade gewesen, weil das halt so andauernd hin und her reißt.
Ich habe mich da erinnert gefühlt tatsächlich an unser Gespräch letztens, Mo, über die Zwillinge, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, aus Monster. Aber auch an so Gestalten wie Ted Bundy, ne, wo du ja weißt.
Ja, das ist ja sowieso. Ja, wo,
ja. Ja, aber ich meine, ich bin ja nicht so der True Crime Fan, aber hier und da solche Persönlichkeiten, das interessiert mich dann doch. Da kamen so Flashbacks an Dokumentationen von irgendwelchen Verehrerinnen oder Frauen, die dann im Knast diese Psychopathen geheiratet haben. Und wir wissen, also das ist ja wahrscheinlich schon mal der nächste Mittelfinger. Harley Quinn ist ja eine ähnlich populäre Figur. Und hier ist sie halt, also sie ist ja ein Fangirl des Jokers und nicht von Arthur. Und sie ist eigentlich auch eine echt hinterhältige Figur, die halt auch nichts mit der Comic-Harley zu tun hat. Und dieses Folie à deux, soweit ich das weiß, teilt man sich ja dann eine Persönlichkeitsstörung mit jemand anderen. Sie steigt ja in seine Persönlichkeitsstörung mit ein und will das, lügt, um dahin zu kommen, lügt sich da was zurecht, macht ihm was vor und sie wird natürlich Teil seiner Fantasie. Das hat man schon im ersten Teil mit Sissy Bates-Figur, ne, wo sie ja als Freundin von ihm inszeniert wurde, als unzuverlässiger Erzähler. Und hier ist es halt Harley oder Lee, whatever. Ob sie jetzt nun sich selbst eingewiesen hat, ihr Vater reich ist, sie hat Psychologie studiert, scheiße, ist ja egal. Das wird alles am Ende, spielt das eigentlich für Arthur ja gar keine Rolle. Aber ich fand das schon eigentlich ganz cool, dass dadurch sie ja eine, das meinte ich vor in der Einladung, dass sie nimmt eine gesellschaftliche Position ein als Kultverehrerin. Sie will ihn hochstilisieren und offensichtlich, und das müssen wir uns dazu denken, hat sie die Mittel und den Einfluss und das gute Elternhaus, um da einfach auch vor Gericht zu erscheinen und das zu tun. Er hinterfragt das nicht. Ich finde das super lustig, wie er das auf den Zettel schreibt, so, ey, einen besseren Platz für Liebe, das nächste Mal. Das war sehr charmant so. Und sie ihn eigentlich komplett nur ausnutzt. Und das am Ende ja auch im Klimax endet, dass sie ihn ja dann noch abblitzen lässt. Wenn das überhaupt real ist, weil wir sehen ja vorher, wie sich die Knarre an den Kopf hält und so weiter. Aber das ist ja das, was er dann darin sieht. Und ich finde, das ist etwas, was man erstmal schlucken muss, aber ich finde, es ist eigentlich eine coole Geschichte, also eine coole Weiterspinnung der Geschichte. Hat mir an sich gefallen.
Im Grunde ist ja der Teil gerade, dann muss man ja auch sagen, einfach nur konsequent. Wenn wir hier alles auf links drehen und wenn wir aus dem, den wir zum Ende des ersten Teils als den Täter identifiziert haben, von dem wir jetzt erwarten, der wird jetzt noch größer und gemeiner und sowas. Wenn wir den jetzt als Opfer wiedersehen, dann muss ja zwangsläufig die Person, von der wir alle wissen, dass sie eigentlich sein Opfer ist, denn er bringt ja in den Comics Harley Quinn dazu zu sein, wie sie ist. Und hier ist es halt eben dann auch konsequenterweise nur umgedreht, dass sie diejenige ist und die treibende Kraft dahinter. Ich würde sogar mit Absicht so weit gehen, dass ich sage, dass ich finde, das ist ein sehr brillanter, provokativer Film, weil der uns allen tatsächlich nicht das gibt, was wir wollen, sondern das dekonstruiert, seinen Vorgänger in Frage stellt. Und wenn du irgendwie voyeuristisch Bock hattest, Blut zu sehen, Spritze, Spatze, hast es nicht mal in seiner Wahrnehmung spritzt Blut. Ist euch das aufgefallen? Dass wenn er in seinem, da gibt's ja diese eine Szene, wo er diesen großen Hammer, ja, wo er als Joker ist und dann hat er den Hammer in der Hand und dann schlägt er den Richter zu Brei, so ungefähr oder sowas. Kein Tropfen Blut. Also nicht mal in seiner eigenen Fantasie spritzt noch Blut.
Und das Krasse ist, wir wissen ja noch die Bilder im ersten Teil, wie er als er in Realität, in der Nicht-Fantasie Leute tötet, wie das Blut überall auf seinem Körper ist.
Ja, und das heißt, wir als Zuschauer sind dann hier herausgefordert, uns damit abzugeben, dass der Joker da geschaffen und hier dekonstruiert wird und sowas. Und wäre da nicht die Kleinigkeit des ständigen Gesinges?
Ja, warte, da kommen wir noch nicht
dazu. Würde ich auch hundertprozentig hinter dem Film stehen, für das, was er da macht. Der ist trotzdem nicht irgendwie, also ist nicht annähernd so gut wie der erste oder sowas. Aber ich kann sagen, Chapeau, und der ein oder andere sagt, das ist der Mittelfinger an die Fans. Kannst du so nennen, wenn du willst. Aber ich finde, dann ist es wenigstens, du willst mich provozieren, hast du geschafft, 100 Punkte. Aber das Singen.
Ich finde, der Film traut, ist auf jeden Fall eins. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Er ist ballsy, ist mutig Und man muss sich das schon erstmal trauen. Sie ist 200. Der ist ja auch extra, das habe ich heute nochmal nachgelesen. Todd Phillips hat gesagt, ich arbeite nicht mit DC Studios zusammen, also hier James Gunn und Co., sondern nur mit Warner. Das ist kein DC-Film. Ich habe keinen Bock, für DC Studios einen Film zu machen. Und das ist schon, also das ist schon Kunst. Ob man kann dazu stehen, wie man will, aber es macht was mit dir.
Es ist auch das erste, was unter DC Elseworlds veröffentlicht wurde.
Ich glaube,
der Batman.
Nee, stimmt, der Batman gab es damals.
Ich habe das zumindest gelesen. Das ist jetzt das erste, was unter Elseworlds veröffentlicht wird, was ja im Prinzip bedeutet, das kommt ja aus dieser Comic-Zeit, dass quasi das Comics sind, die definitiv nicht auf den Kanon der anderen Comics Einfluss haben, sondern komplett für sich in ihrer eigenen Realität stehen. Das ist ja schon diese Abgrenzung, ja, ne, dass du sagst, pass auf, ich mache hier meinen Scheiß und ihr macht mal eure komischen Multiversen da. Das ist im Prinzip das, was hier stattfindet. Und insofern, wenn wir nochmal auf die Figur von Harley eingehen, das ist genau dieser Gedanke, ne, dass der Joker eine Idee ist. Sie verfällt der Idee des Jokers, aber die Figur Arthur Fleck ist ihr halt komplett egal. Und auch die Figur Joker ist ihr ein Stück weit egal, sondern es geht ihr um diese, das, was er verkörpert. Und da, dem will sie sich anschließen und dessen diese Vision teilt sie selber. Und will sich da drin verlieren und dieser Vision dienen und sich ihr anbiedern auch in entsprechender Weise. Und das passiert hier.
Und dafür steht das Ding. Also ich habe auch lange überlegt, ich meine, wofür steht, wofür? Es ist natürlich, fahren wir gleich mal mit der Tür ins Haus, das Ding hätte gar nicht sein müssen. Vielleicht bei 2-3 Songs, gerade hier wie diese Traumsequenz, die ja am Schluss auch nochmal aufgegriffen wird, wo sie da diese Fernsehshow moderieren, Joker und Harley, die fand ich ziemlich geil. Die war geil gesungen, die hatte aber auch ein Foreshadowing. Das war cool. Also er hat, ne, das hat man ja deswegen auch dann nochmal am Ende gespiegelt. Aber es gab halt hier und da, also das Singen am Ende stand ja für was, das siehst du an der Szene an der Treppe, wo er im Mund so hört auf zu singen. Sie will aber weiter singen. So, das ist für mich einfach, ist das die Botschaft. Das Singen ist diese Instrumentalisierung dieses Symbols. Und er steigt ja dann in dieses Musical-Ding komplett ein. Seine ganzen Wahnvorstellungen, immer wenn er sich zurückzieht, sind ja Gesangsnummern, weil er sich darin so wohlfühlt mit ihr, ne, weil sie ja, als die ausgebrochen sind, gesungen haben. Das war ja offensichtlich real. Und für sie ist das halt am Ende einfach das Mittel, ne? Und du siehst, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist dieses Singen überhaupt real? Aber wenn ihr euch erinnert, sie geht ja dann ins Gerichtssaal, in den Gerichtssaal, steht auf der Treppe, raucht eine und singt vor sich her. Geht quasi wieder in die Rolle dieser manipulativen Figur hinein, weil sie weiß, so kriegt sie ihn. Und tanzt ja dann auch in den Gerichtssaal rein, da ist Joker gar nicht da. Das heißt, es ist definitiv nicht nur seiner Einbildung überlassen, sondern es ist Teil ihrer, meines Erachtens, Manipulation auch von Arthur. Ne, diese Gesangstherapie, dass er überhaupt dahin kommt, alles, das ist alles eingeleitet, weil sie weiß, dass sie ihn so zum Träumen bringen kann. Zum Träumen wieder der Joker zu sein. Und wenn man das dann noch zusammenfügt mit dem Intro, dieser Warner Brothers Cartoon, das fand ich auch sehr geil, wie der Joker von seinem eigenen Schatten wegrennt, das ist ja auch eine Tanznummer am Ende. Ich glaube, das ist schon so eine Deutlichung, das Singen hat schon eine Botschaft, aber ob das jetzt wichtig ist, dass die dauernd singen.
Also das Singen als solches findet ja auf diesen zwei Ebenen statt. Es gibt die Songs, die sind eben nicht in seinem Kopf, sondern die finden real statt, und dann gibt es die Songs, die in seinem Kopf sind. Das ist so ähnlich wie bei dem Hassfilm von Berg, Dancer in the Dark.
Stimmt, ja.
Die du danach vielleicht mit anderen Augen siehst. Sie flüchtet sich bei Dancer in the Dark immer zu 1000% in eine irreale Welt. Entsprechend groß sind die Aufführungen. Und hier hast du halt diese Mischung. Und ich bin auch bei dir. Es gibt ein paar Stellen, wo ich sagen würde, kann ich total mitleben. Also vor allem gleich am Anfang von Once in My Life, den Frank Sinatra-Klassiker, wie er den vor dem Fernseher da vor sich hin trällert oder sowas. Sowas hätte ich drin gelassen. Auch diesen Moment auf der Bühne, wo sie diese Sonny und Cher-Geschichte nachbauen, weil sie eben dieses Foreshadowing macht, hätte ich auch drin gelassen. Und ich könnte auch gut damit leben, wenn dann noch 1-2 andere Sachen sind. Wir haben aber irgendwie 15-16 Nummern im Ganzen auf einem 140-Minuten-Film. Und was sie eben nicht tun, ist, sie erzählen mir mit der Musik nichts. Mit der Idee der Musik schon. Ja. Aber wie oft willst du mir den Hammer eigentlich ins Gesicht hauen? Ich habe das schon verstanden. Ja, ich brauche nicht 16 Nummern, die textlich nicht und die in dem Kontext, in dem sie stattfinden, nichts voranbringen. Und das ist halt eben, das kreide ich ihm auch an. Also eigentlich ist das halt eben kein.
Das ist, ich bin da voll bei dir. Todd Phillips hat nicht das richtige Maß gefunden. Ich finde es super geil, wie er verliert ja den Glauben kurz an sie, dann kommt sie in den Knast besuchen, singt Close to You und dann verfällt er ihr wieder. Am Ende malt sie das Lächeln hin, dann hat er sie wieder. Dann hat sie ihn wieder. Aber die Nummer an sich oder der Kontext des Songs ist völlig bedeutungslos. Mhm. So, das hättest du halt auch durch einen Dialog klären können. Und eigentlich hatte ich tatsächlich oft das Gefühl, gerade bei Lee, immer in dem Moment, wo ich was Interessantes über die Figur erfahren könnte, und das sag ich jetzt, fängt Lady Gaga an zu singen und ich erfahre gar nichts. Weil sie ihm einfach nur was vortrillert.
Mhm. Ja. Mhm. Und ich, also witzigerweise, schön, dass du es erwähnt hast, Mo. Ich habe das hier wirklich auf meinem Notizzettel stehen. Der Einsatz der Musical-Elemente in Dancer in the Dark ist 1000-mal besser und zielgerichteter und funktionaler als in diesem Film.
Dass ich das noch erlebe.
Ich weiß.
Aber weil es ja auch Musical-Nummern sind, das hier sind vielleicht Halbgare.
So, genau, da komme ich zum nächsten. Es sind eben keine richtigen Musical-Nummern. Mhm. Und ich bin komplett bei euch. Dieses in die Realität eingewobene, wo man kurz so abschweift, wie so ein abschweifender Gedanke und dann quasi die Handlung so ein bisschen abstrakt gesungen dann irgendwie ist und sich das einfügt in das, was wir sehen und was passiert. Super. Mhm. Aber dass dieser Film ständig mit irgendwelchen Songs, die es schon seit 1000 Jahren gibt, zugepappt wird, das ging mir wirklich auf den Sack. Und jetzt auch wieder witzig, dass ich der bin, der das anspricht. Ich denke mal, ihr seht es genauso. Im ersten Teil der Score von Hilda Gutnjahr-Dottir.
Ja.
Großartig. Den finde sogar ich großartig und habe kein Faible für Filmmusiken. Und das, was wir von ihr hier im Bereich Score hören im zweiten Teil, ist auch geil. Aber es ist viel zu wenig und wird ständig mit irgendwelchen Titeln, die es schon gibt, kaputt gebaut.
Nee, da muss ich ja widersprechen. Ich fand das
ging
so
mir
geil.
Wahnsinnig auf den Sack.
Ich fand das so geil, dass es gab so 3-4 Stellen in dem Song, wo ihr Sound hochkommt von diesem E-Cello da und dann das fadet in den Song so mit ein und dadurch hatte diese Jazz-Nummer plötzlich diesen Unterbau und die haben das sehr oft kombiniert. Ich fand das super geil. Ich hatte sehr oft Gänsehaut.
Nee, gar nicht meins gewesen. Nee, fand ich.
Gerade hier bei Build a Mountain oder Let's Live war es ja auch so, da fadet erst schwellt die Musik so an und dann fangen die an zu singen und dann legt sich, also ich will damit nur sagen, vielleicht hat es bei dir nicht funktioniert, aber die haben schon versucht, eine Symbiose zwischen den Songs und dem Score zu erzeugen.
Ja, das haben sie versucht, aber immer dann, wenn ich dachte, oh, jetzt ist es interessant, jetzt kommt dieser Score und schafft genau diese super spezielle, mit nichts vergleichbare Stimmung, wird die Stimmung durchbrochen von diesen fremden Elementen, von unoriginären Sachen, die es einfach schon gibt. So, und das mochte ich gar nicht. Und aber genau, das haben wir jetzt ja auch gerade angesprochen, was ihr gesagt habt. Es kommt ständig Songs, die mir das erzählen, was ich die ganze Zeit schon wusste. Und wir haben auch einen wahnsinnig kleinen, geringen Plot, der mir sehr umständlich erzählt wird und immer wieder die gleichen Sachen hochkommen. Also ich habe halt wahnsinnig viele Erklärbär-Momente in diesem Film. Also ich glaube, Todd Phillips hält sein Publikum auch für wahnsinnig dumm.
Das tut er.
Weil,
absolut.
Also ich fand halt auch wirklich schlimm. Natürlich saß ich da und habe mich genauso gefragt, hä, wie kann denn das sein, dass die einfach mal so aus der Klapse dann rauskommt, wann sie will und dann bei dem dann da ist und eben nicht inhaftiert ist. Natürlich habe ich mich das gefragt, aber das ist doch okay, wenn ich mich das frage. Dass dann aber wirklich Catherine Keener angelaufen kommt und sagt, ja, die hat sich da selber eingewiesen, weil das der Papa stimmt. Als Arzt. Also ich brauch das nicht. Lass das doch weg.
Na, vor allem, es gibt am Ende eine Szene, die Carly bei sich zu Hause wohl zeigt, ne, wo sie sich die Knarre an den Kopf hält, wo ich mir so denke, das ist prätentiös jetzt hier, was du jetzt machen möchtest. Also entweder erzähl mir die von dieser Figur oder symbolisiere sie und mach sie zu einem Instrument für deine Story. Aber was willst du denn jetzt am Ende hier noch andeuten, dass die Frau auf der Treppe nicht echt ist? Oder weißt du, das war so überflüssig in dem Moment. Das war einfach nur, guck mal, ich provoziere noch so ein bisschen oder ich verwirre euch noch ein bisschen. Das hat's gar nicht gebraucht.
Naja, das war ja dieses Ding, das schon im ersten Teil war das ja wie so ein Running Gag durch den Film. Zazie Beetz hat das gemacht, er hat das übernommen. Harley Quinn macht es zweimal, einmal als sie ihn trifft in der Psychiatrie und einmal exklusiv nur zu uns. Das ist die Szene mit der echten Pistole. Statt zwei Finger ist es eine echte Pistole und sie guckt dich dabei an. Um dir damit zu sagen, ach, scheiß auf den Typen da.
Ja, ich kann abgeschlossen mit dem, das, ich glaube, am Ende ist sie auch die Figur und trägt das dann weiter, ne? Aber.
Ja, das ja, glaube ich auch. Also, ich, wie gesagt, ich kann in allen Momenten verstehen, wenn jemand sagt, das ist ein Scheißfilm, will ich nie wiedersehen. Kann ich total verstehen. Also, und das meine ich auch damit, das ist so ambivalent in mir selber drinne, dass ich mich jetzt schon auf eine Fassung freue, wo deutlich weniger Musik drin ist. ich verstehe auch Ebenen und ich verstehe auch Meta und ich kann mir da auch was Schönes reindenken und sowas. Was mich gerade so ein bisschen stört, ist halt eben auch die ganzen Geschichten, die jetzt hochploppen, was Joaquin Phoenix ab und zu sagt, aber was vor allem Todd Phillips halt manchmal sagt, beziehungsweise was ihm auch in den Mund gelegt wird. Das sind eher so die Sachen, die tatsächlich dann so, also ich wollte nie einen zweiten Teil machen. Joaquin wollte auch nie einen zweiten Teil machen. Dann hat er irgendwann mal rumgescherzt, ich bin nur noch mal der Joker, wenn ich dann singen kann. Und dann bin ich halt drauf angesprungen und sowas, wo ich dann denke, ja, wenn ich sowas höre und dann höre ich, ich habe 200 Millionen verballert, dann würde ich euch beide auch gerne irgendwie mal verprügeln. Auf der anderen Seite.
Aber glaubst du, dass wirklich Joaquin Phoenix ist der Typ, der von einem Filmset wegrennt kurz vor Dreh, weil er sich nicht künstlerisch wohlfühlt? Also der macht doch diese Rolle nicht, weil er es muss. Der hat seinen scheiß Oscar. Der muss doch irgendwas künstlerisch da drin gesehen haben.
Nee, von ihm habe ich heute erst ein Interview gehört, das hat er gesehen, genauso wie Todd Phillips das auch bestätigt hat. Er hat gesagt, ich kann den nur noch mal spielen, wenn ich etwas zeigen kann, von dem ich denke, dass es der Art, wie ich Arthur sehe, dass sie diese Art das unterstützt. Und das war halt eben den gebrochenen Arthur zu sehen, der eigentlich jetzt ja, also der erste Film zeigt uns ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Monster erschafft und dass wir auch in einer Gesellschaft leben, die Monster ermutigt. Ne, das haben wir ja gesehen, gerade am Ende. Am Ende vom ersten Teil, wo dann quasi der Polizeiwagen wird gerammt, er steigt raus, steigt da oben drauf und da wird er bejubelt und so. Und hier sieht er halt eben, okay, die Gesellschaft erschafft das Monster, ermutigt das Monster und jetzt zeige ich euch, was bleibt vom Monster übrig, wenn ihr es aus der Gesellschaft wieder rausnimmt. Denn er ist ja quasi in Close Encounters, der ist ja im Gefängnis, der ist ja in seinem Asylum in der Psychiatrie, er kriegt Tabletten, die ihn komplett verändern. Wir hören ganz, ganz selten sein Lachen. Ist das unterdrückt durch Medikation? Und wenn die Medikamente weg sind, ist das Lachen aber auch nicht ultimativ gleich wieder da? Also was sind das alles für Momente und so? Das fand ich schon spannend. Und er selber hat dann auch gesagt, das sind so die Sachen, daran konnte er sich eben eine neue Version und deswegen hat er es wohl gemacht. Ja, mag alles sein. Also werden wir nicht erfahren. Ich kann mir aber trotzdem gut vorstellen, auch wenn das den meisten jetzt wahrscheinlich eher nicht so im Kopf spielt. In 5 Jahren reden die Leute anders über den Film.
Ich glaube auch, das habe ich gedacht nach dem Film, weil der vielleicht wissen wir auch nicht, ob er jetzt auch ein Abgesang auf irgendwas ist. So eine Filme gab es ja sehr oft. Und ich finde, unsere Comic, machen wir ihn jetzt mal, da wo er auch reingestopft wird, in die große Ära der Comic-Verfilmung, was er nicht ist, rein genremäßig, aber da wird er ja hingesteckt. Und dafür ist das schon ein Film, finde ich, der visionär ist. Ob er gut ist, wie gesagt, das kann jeder für sich selbst herausfinden. Aber ja. Dass so ein Film könnte man auch über Batman machen. Du könntest es über jede Spider-Man und Iron Man machen, aber das ist krass. Und am Ende rennt der Typ rennt Arthur vor dem Joker weg. Also hier sind gewisse Sachen drin, die ich bemerkenswert originell fand. Auch wenn sie jetzt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das ist, was ich wollte, habe ich das schon mutig gefunden. Einfach.
Ja, aber genau, und das ist ja, und das Interessante ist ja, dass es uns ja offensichtlich allen so geht. Wir sehen ein bisschen was da drinne. Aber wir haben halt alle nicht bekommen, was wir wollten. Und unser bekommen oder nicht bekommen, was wir wollten, ist nochmal komplett offensichtlich anders, als was die Leute alle wollten. Weil warum das jetzt draußen im Netz vor allem so gehasst wird, ist ja, dürfen wir nicht vergessen. Freunde, macht euch bewusst, 86% davon ist nur, weil es Clickbait ist. Ja, also früher hätte es kein Schwein so gekümmert, sich so und so oft seitenweise Essays zu schreiben über einen Film, dessen Plot wirklich jetzt mal exakt auf den Bierdeckel passt. Ja, das können wir gerne mal durchprobieren. Und Ich glaube, der wird einen anderen Wert haben in ein paar Jahren, ist aber deswegen trotzdem, also der hat auch so grundsätzliche Fehler, die ich irgendwie, oder Fragen, die ihm gar nicht beantwortet werden, weil sie, vielleicht ist das meine Erwartung, ich hätte gerne beantwortet bekommen, warum er plötzlich nach einer Nacht, in der passiert ist, was wir alle nicht wissen, was passiert ist, also wo er als Joker zieht er ja über die Wächter her, dann kommt er zurück ins Asylum und dann nehmen ihn die Wächter ran. So, das Ran ist jetzt hier mal ein Tüdelchen gesetzt, weil wir sehen nicht, was sie tun. Wir sehen nur, dass sie ihn kaputt irgendwie wieder beiseite schleppen und dann hören wir einen vermeintlichen Mord. Und was will uns diese Szene sagen? Denn am nächsten Tag ist er der komplett gebrochene Arthur. Danach ist er nicht mehr Joker, der ist dann kaputt. Was ist da passiert? Was konnten sie ihm antun? Was dazu geführt hat, dass er wirklich sagt, der Joker ist tot. Ja, also das ist eine Frage, ich krieg sie nicht beantwortet. Vielleicht habt ihr eine Antwort.
Also sicherlich ist es ja auch so, da haben wir ja bis jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dieser Mikrokosmos Anstalt mit diesen Klassen der Menschen, ne, symbolisiert durch ihn, durch die Insassen und durch die Wärter, ist ja auch so eine Art Gesellschaftszusammensetzung, die uns was sagt. Es gibt ja auch einfach diese wirklich stark gespielte Figur von Brendan Gleeson, der hier wirklich einen guten Job macht und genau das auch verkörpert. Ne? Aufgrund seines Jobs muss er sich schon mit den Insassen auseinandersetzen auf eine Art und Weise, die ihm vielleicht missfällt, die aber trotzdem muss, weil es einfach sein Job ist, die Obhut zu haben über diese Individuen. Und es gibt ja auch immer die Aspekte, wo man sich annähert, wo man sich überschneidet, wo er Sympathien empfindet, gerade auch immer so mit dieser Wechselwirkung, ja, erzähl einen Witz, dann kriegst du eine Zigarette und so. Das sind halt alles solche Dinger. Und dann gibt's ja auch diese Szene, wo er das dann macht und dann sich wertgeschätzt fühlt von der Autorität ihm gegenüber und Arthur ihm dann so freundschaftlich auf den Rücken klopft und aber sofort eine zurückbekommt.
Übelst krasse Szene. Die hat so nonverbal richtig, richtig viel ausgesagt, wo Arthur gern hin möchte in der Gesellschaft und wo er aber eigentlich ist.
Ja.
Fand ich
aber trotzdem, ja, genau. Aber wir haben den Film davor zu keiner Zeit gelernt, dass er misshandelt wird.
Doch.
Und das, was er da kriegt, ist keine Misshandlung.
Arthur wurde von seiner Mutter vergewaltigt. Das ist im ersten Film.
Das ist im ersten Teil drin, ja.
Und das wird ja hier wieder aufgegriffen. Und ich habe das so gelesen, als er diesen Gary Puddles da, den Kleinen, als er ihn in Zeugenstand hat. Das ist ja im Prinzip der erste Zeuge, den er als Joker verhört. Und wir erinnern uns, im ersten Teil ist Arthur der Einzige, der zu Gary nett ist. Und als er dann aus seiner Sicht sagt, weißt du, wie schlimm das ist? Ich habe Angst. Du bist der Einzige, der zu mir gehalten hat, der mich vor diesen ganzen Idioten beschützt hat. Und du bist der Mensch, der mir Todesangst verursacht. Das hat was in ihm bewirkt. Ich finde, das hätte man stärker inszenieren können, dass das wirklich einen Gedankenumschwung herbeiruft. Aber das in Kombination mit der Nacht, die dann passiert und dieser Reflexion auf seine eigene Jugend, und das gibt es in dem Film, dass das ihm bewusst wird, dass dieses Verdrängte da ist, mit einer Person, die er, ne, dieser Junge, der offensichtlich getötet wird, könnte halt auch er gewesen sein. Und er wird natürlich wieder getötet, weil, ne, also wieder eine Figur, die ihn anhimmelt, zu dem er nett ist, die wieder wegen ihm stirbt oder vielleicht lebensgefährlich verletzt wird. Und ich glaube.
Zumal es ja auch im ersten Teil so ist, dass eben Gary, ja, also dass er zu Gary ja selber sagt, ich lass dich leben, weil du warst der Einzige, der nett zu mir ist. Also diese Wechselwirkung passiert ja.
Schwarz-Weiß, genau wieder umgedreht, ne?
Richtig. Also. Aber der merkt aber, in dem Moment habe ich das so gelesen, dass er das erste Mal realisiert, dass er Menschen umbringt. Dass er wirklich, dass das der Joker ist, sondern dass Arthur das tut. Weil niemand zu ihm sagt, Arthur, du hast zu mir gehalten. Und deswegen sagt er auch, dass er seine Mutter umgebracht hat, weil das war Arthur, das war nicht der Joker. Das ist, glaube ich, die Reaktion, die der Film da in dem Moment hervorrufen soll. Ich bin auch der Meinung, aber das ist nicht so perfekt gelungen. Ja, dieser Umschwung kommt ein bisschen plötzlich. Ja.
Also es gibt schon auch so ein paar Aspekte so in diesem Film. Ich finde, er ist auch an vielen Stellen so ein bisschen unnötig selbstreferenziell.
Ja, auch.
Also es gibt ein paar coole Szenen, die so rekreiert werden in anderer Art und Weise. Das mag ich schon ganz gerne. Aber es gibt auch wahnsinnig viele recycelte Bilder. Das finde ich immer kacke. Wenn ich Szenen, die es in dem ersten Film gibt, irgendwie hier nochmal dann 1:1 einfach sehe, so als, ja, hier, übrigens Flashback, das gab's mal. Ja. Das finde ich halt auch immer nicht so cool. Und ich, was mir auch wieder aufgestoßen hat, ist jetzt vielleicht kein großes Ding, aber mir ist einfach aufgefallen, es gibt im Trailer Szenen, die im Film nicht vorkommen.
Zum Beispiel der Tanz auf der Treppe.
Der ist hart geschnitten. Es gibt auch im Trailer Musik, die nicht vorkommt deswegen und so. Das sind, also ich denke mal, es gibt noch die ein, zwei andere Schnittfassungen, dass sie im Trailer andere Musik genutzt haben. Das habe ich heute in einem Interview von Todd Phillips gehört. Das war eine absichtliche Entscheidung, dieses What the World Needs Now von Burt Bacharach haben sie genutzt für den Trailer, aber der kommt nicht im Film vor.
Ja, du hast ja auch die Szene, wo Harley in den Fahrstuhl geht im Trailer, sehr prominent in diesem neuen Look und am Ende steht sie in diesem Look ja nur auf der Treppe. Das heißt, mit ihrer Figur wollte man eigentlich auch noch mehr machen, was man am Ende gar nicht, ich glaube, das hätte der Film hinten raus gebraucht, dass sich eine neue Ikone heraufschwingt, das haben sie ja dann aber eher subtil ganz am Ende des Filmes gemacht und vielleicht sollten wir über das Ende nochmal reden, weil ich finde, da scheiden sich ja wahrscheinlich noch mehr die Geister. Aber ich muss sagen, ich finde das richtig geil.
Was, die Erstech-Szene?
Am Ende, was will Todd Phillips uns sagen? Also er ist eigentlich da wieder angekommen mit dem, was er am ersten Film schon aussagen wollte. Es gibt keinen, Joker ist nicht Arthur. Ne? Das ist die Message, weil Arthur verblutet elendig auf dem Boden. Sogar ähnlich, wie er im ersten Teil auf dem Boden lag, als die Kids ihn verprügelt haben. Wahrscheinlich, also weiß ich nicht, ob das eine Referenz war. Was sehen wir? Der Dude, der ihn absticht, erstens rezitiert er das, was Arthur auch sagt, als er Robert De Niro erschießt. Und dann wird er apathisch, lacht und ritzt sich hinten diese Narben ins Gesicht, was wir ja eigentlich vom Joker her kennen. Das kennen wir von Heath Ledgers Joker, das kennen wir aber auch von Barry Keoghans Joker mittlerweile. Ich glaube, Robert De Niro, da hat es das Säurefass Jack Nicholson hat es das Säurefass geregelt, aber das ist, was vielerorts halt auch in den Comics eben, dass der Joker halt macht. Der ritzt sich das Lächeln rein. Ich finde das übelst geil, weil was sagt uns eigentlich der Film am Ende? Diese Arthur stirbt, der nächste Joker entsteht gerade da hinten. Diese Verwandlung, dass es ein, wie du schon gesagt hast, eine Idee ist, ist jetzt eigentlich komplett abgeschlossen. Niemand braucht mehr Arthur. Und wenn man jetzt sogar noch weiter guckt, Harvey Dent ist ja auch in dem Film und auch seine Origin sehen wir. Als der Gerichtssaal in die Luft gesprengt wird, steht er da. Man sieht halt, dass ein Teil seines Gesichts verbrannt ist. Das ist eigentlich unnötig. Und ich glaube aber trotzdem, dass Todd Phillips das ganz bewusst gemacht hat, dass sich durch den Joker jetzt, durch diesen Prozess und alles, was damit in Zusammenhang steht, eben das Böse weiter jetzt manifestiert. Und wenn wir jetzt darauf hinausspielen, wo der Film spielt und wir im ersten Teil ja auch sehen, wie Bruce Wayne quasi seine Eltern verliert und sowas, dann ist das schon ein potenzielles Gotham, wo später mal in irgendeiner Version dieser Welt Batman und der Joker so entstehen könnten, wie wir sie kennen. Aber das ist halt nur die Grundlage, das ist nur die Schablone dafür, für dieses Szenario. Und mehr gibt uns Todd Phillips nicht. Und ich finde das eigentlich cool.
Ich nicht. Ich finde das prätentiöse Kacke. Ich hätte das gerne gelassen. Vor allem den Teil mit Harvey Dent, den finde ich absolut unnötig. Also das ist wirklich Ass-Kissing. Und du brauchst nach über 2 Stunden nicht irgendwie versuchen, noch den kleinen Arsch des Arthur Dent Harvey Dent-Fans hier zu küssen, finde ich doof. Das andere mit dem Abstechen und dann sieht man den da so ein bisschen, man sieht ihn ja nicht direkt, sondern so quasi wie so Fade-Out durch Milchglas oder sowas, Blur. Ich verstehe schon, warum er das macht. Das alleine hätte ich auch noch okay gefunden, aber es bringt halt genau wie dich jetzt dazu, dass du dann wieder in dem Universum denkst.
Nein, das macht einfach nur...
Den Film würde es besser tun, wenn man das Universum weglässt.
Ich finde die Idee spannend, dass auch zum Beispiel in der Welt von The Dark Knight, wo hat denn der Joker seine Idee her? Das kann doch sein, dass da vor 30 Jahren mal weißt du, es gibt ja Leute, die jetzt noch in irgendwie die Ed Gein feiern oder sonst
was. Aber das haben wir doch schon etabliert. Das haben wir doch gesagt. Wir sind ja alle Fans der Theorie. Ja. Es ist nicht der Joker, es ist ein Joker und irgendwann hat jemand die Idee übernommen. Genau. Das musst du doch aber jetzt nicht wirklich noch hinten dran kleben mit Edding. Das ist doch doof. Edding dick draufschreiben, ach ja, übrigens.
Sonst wäre es nur eine Behauptung gewesen. So zeigt er halt, dass das wirklich auch passiert. Ich finde das okay, weil es einfach ja gar keine große Rolle spielt und nur wie du schon sagst, im Blur passiert. Und das
vielleicht.
Der Film überlässt uns das, was wir damit machen. Das wollte ich einfach nur sagen, finde ich gut.
Also dann hätte ich es, weil er wollte ja offensichtlich die ganze Zeit provozieren, dann hätte ich es halt besser gefunden, wenn ich davon einen anderen Shot gekriegt hätte. Kann ich dir auch sagen, welchen ich nicht gerne gehabt hätte. Und zwar, er sticht zu. Der Joker fällt hin, die Kamera macht einen Schwenk auf diesen neuen Unbekannten, den wir zuvor nur in 2-3 Szenen mal hinten links in der Ecke gesehen haben. Der lacht manisch, der schneidet sich das Gesicht, aber die Kamera ist nur auf den Füßen von Arthur, der noch zappelt und zuckt, weil er da vorne verreckt, während wir dieses Lachen hören und vielleicht das Blut am Mund runterlaufen sehen, aber nicht das ganze Gesicht. Weiß ich, hätte es dann noch richtig dick aufgetragen.
Und dann was ich dann aber geil gefunden hätte, am Ende erst Joker einzublenden.
Ja.
So wie in The Dark Knight Rises, weil wo am Ende halt Joseph Gordon-Levitt da die Treppe hochgeht und der Dark Knight Rises sich nämlich gar nicht auf Christian Bale bezieht, sondern dass sich der Dark Knight immer wieder in der neuen Figur erheben kann und wir damit halt einfach stehen gelassen werden. Das finde ich halt auch geil.
So, ja, du kannst ja auch die Idee weiterspielen, dass dieses Folie à deux, dieses Übernehmen der Geisteskrankheit von Patient A auf Patient B, der das nicht hat, kann auch dieser Typ sein. Das muss, ja. Viele sagen ja, das ist Harlequin, aber das sehe ich nicht so, weil die ist schon eine fertige Person. Die weiß genau, was sie will. Sie will den Joker haben, weil sie ihn benutzen will, um die Rache zu nehmen an allem, was sie halt scheiße findet, und der soll zu einer übergroßen Figur werden. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt Wahnsinn drin. Der Hansel da hinten in der Ecke, der hat den Wahnsinn aber vielleicht doch eher übernommen. Kann ja auch sein. Aber werden wir nicht erfahren, weil auch wenn die ein oder andere Internetgazette wirklich ernsthaft ein halbseitiges Essay darüber schreibt, was wir in Joker 3 erwarten können, ihr Popelnasen bei Filmstarts, den wird es nicht geben. Ich verstehe schon, dass ihr das schreiben müsst, aber ich finde sowas einfach ärgerlich. Wirklich.
Naja, am Ende weiß es niemand. Das kann ja alles passieren, das wissen wir immer nicht so richtig.
Ich entschuldige mich sofort, wenn der wirklich Teil 3 rauskommt und wir diesen unbekannten Schauspieler dann in einer der wichtigsten Villain-Rollen aller Zeiten sehen, anschließend an diesen Film.
Ach, Teil 3 wird das Harley-Spin-Off. Egal.
Bin dabei, weil, muss ich nochmal ganz klar sagen, ne? Nicht, dass hier, also ich finde.
Release the Gaga Cut, ne?
Als Lady Gaga-Fan bin ich sehr, nehme ich den Film das sehr übel, ja? Ja?
Okay.
Weil ja einmal, also Lady Gaga, ich weiß nicht, ich bin ja ein bisschen vorbelastet, aber ich finde, sie macht es gut. Finde ihre Figur, also man sieht, dass sie auf jeden Fall gut diese Figur actet und da auch viel reinlegt. Mhm. Es wäre halt nur geiler gewesen, wenn man die Figur auch kennenlernt. Weil sie eigentlich die ganze Zeit, sie spielt ja eine Figur, die Schauspielern. Und wir lernen Lee nicht kennen. Aber mir hat das sehr gut gefallen. Eben.
Wir lernen sie nicht wirklich kennen. Und es ist natürlich auch wieder ein kleines Puzzlestück, dieses konsequenten Unterwandern einer kollektiven Erwartungshaltung, weil jeder kennt die Beziehung zwischen Joker und Harley immer als diese toxische Beziehung und diese Abhängigkeit und so. Und das findet hier ja gar nicht statt. Ich muss auch, so war es ja nicht gedacht, aber ich muss auch wirklich sagen, es gibt zwischen denen auch, finde ich, keine Chemie.
Es gibt also, eine.
Das muss ich halt auch sagen.
Es gibt eine, aber die ist halt nicht romantisch. Weil ich finde, als sie vor dem Gitter steht und zum Beispiel seinen Rauch da einatmet und sowas, da ist eine Magic da, aber du hast halt die ganze Zeit, sie ist halt hassenswert, sie nutzt ihn ja komplett aus, du weißt das ja. Deswegen empfindest du das ja nicht als Liebesbeziehung. Das wird natürlich im Trailer so ein bisschen so verkauft. Eine Chemie haben sie in den Musical-Szenen, das muss man sagen. Also da gab es hier und da mal ein paar coole Nummern. Das hat mir ganz gut gefallen, aber die waren halt dann, das war ja nur Theater.
Geht so.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall, müssen wir auch ja feststellen, ein Film, wer so seine Probleme hat mit Glorifizierung von Rauchen.
Oh, Alter, ich hätte mir fast eine angezündet nach dem Kino.
Was hier gequarzt wird in diesem Film, das ist schon Wahnsinn. Aber ich wäre auch nicht müde, das zu sagen. Also Rauchen in Filmen sieht immer geil aus. Wenn es gut in Szene gesetzt ist, ist das Stilmittel par excellence. Das muss man schon sagen. Und der Film, und deswegen gebe ich euch auch recht in der Beziehung, dass ihr sagt, in ein paar Jahren sehen wir den anders, der schafft schon seine eigenen ikonischen Momente, das kriegt er schon hin. Also der hat schon ein paar Szenen, ein paar Bildeinstellungen und so, die werden wir uns auch noch merken in ein paar Jahre. So, das findet schon statt. Mhm. Und wenn ich das Resümee so am Ende mal ziehe, wir haben hier halt wirklich einen Film, der ein bisschen auch die Bürde hat, Form folgt Inhalt. Der Inhalt ist halt super konfus, weil der Film halt einfach zeigt, dass es überhaupt keine Stringenz gibt in der Psyche von Arthur Fleck, sondern dass der mal das ist, mal das ist, mal das ist und in keiner dieser Varianten ist er irgendwie stark, sondern er ist immer irgendwie eine gebrochene Figur, die sich nicht strukturell geradlinig erklären lässt und genauso ist der Film auch. Deswegen wirkt er halt so wie Versatzstücke hier und da und das ist halt, was vielen wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich schwerfällt, neben dem, was sie vermeintlich nicht bekommen. Wenn ich jetzt mal drauf eingehe, es gibt ja auch Leute, die finden den ja halt auch richtig geil. Dazu gehört zum Beispiel meine Frau. Die fand den fantastisch.
Interessant.
Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie natürlich einen Film immer mit ein bisschen anderen Augen schaut als ich. Bin ja auch so ein rationaler, analytischer Typ und auch wir merken in unserem Gespräch, wir stützen uns vor allen Dingen auf Zusammenhänge, auf wie werden Sachen ausgearbeitet, wie sind diese Metaebenen, wie kommen Sinnzusammenhänge zustande, wie ist das in Bezug gesetzt zu dem und dem und dem Zip und Zap. Das machen wir sehr, sehr viel. Bei ihr ist Filmgucken viel mehr Eskapismus, viel mehr fallen lassen in die Darstellungsform, viel mehr in die Optik, in die Darbietung, in die schauspielerische Leistung, in die Einstellungen, in die Bildästhetik und dieses ganze Zeug. Und das ist in diesem Film alles da. Und deswegen fand sie den fantastisch. Und diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier so bemängeln und angreifen und kritisieren und so, das ist ja eigentlich beim Seherlebnis für diesen Film egal. Deswegen kann sie das halt komplett genießen. Also sie hat halt genau die Rolle oder genau die Sachen, die mich dazu bringen, diesen Film etwas milder und wohlwollender entgegenzunehmen, die sind halt bei ihr ausschließlich da und deswegen finde ich den so toll. Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass es diese Sichtweise gibt und wenn ich mich erinnere, bei uns im Discord war es genauso. Ich glaube, Daniel war es, der hat ja auch genau das in seinem kurzen Fazit geschrieben, dass er ihn fantastisch fand. Also genau aus diesen Gründen. Er ist ja auf einzelne Aspekte davon eben eingegangen und das hat ihn halt voll getroffen. Und deswegen kann man diesen Film auch wahnsinnig toll finden, bei aller Kritik.
Ich glaube, diese so eine Art Film radikalisiert sich halt schnell im Internet, dass du dann Extreme hast. Und die Leute wie, ne, wie Nane jetzt, die würden halt keine Kritik schreiben oder das Word of Mouth wäre wichtig für den Film. Und ich muss zustimmend sagen, rein emotional und losgelöst von Comic, Joker 1, Lady Gaga, whatever, Arthouse, also rein emotional finde ich den Film auch wirklich meisterhaft, weil der mich wirklich in einen Sog gezogen hat. Obwohl er eigentlich nicht spannend war. Aber ich war nie gelangweilt und ich war die ganze Zeit in, ne, Eskapismus trifft es eigentlich sehr gut. Und wenn ich den Analysemann-Menschen anmache, dann denke ich halt so, dann stelle ich viel in Frage. Aber es ist halt wirklich jedem selbst überlassen, wie viel Analyse möchte man hier überhaupt machen bei so einer Art Film. Ne, das Todd Phillips fordert das ja auch irgendwie heraus, dass man das ablegt.
Ja.
Jo, besser wird's nicht mehr.
Nee, besser wird's nicht. Lass den Sack zumachen, Freunde.
Ich bin wahnsinnig zufrieden mit uns. Also wir haben dieses Chaos ordnen können. Das
allein dafür, dass wir eine Stunde über diesen Film reden können, finde ich schon, hat er uns viel gegeben. Also das schaffen wir nicht über viele Filme.
Ja, ja. Und draußen wird geschrien, schlechteste Film ever. Das ist er nicht. Nee. Das ist er nicht. Ant-Man 3 Quantumanium bleibt da einfach nochmal deutlich drüber, zum Beispiel, oder Madame Web oder Morbius. Auch wenn der Cinema-Score jetzt ein anderer ist, der ist auch aus, viele gehen da auch aus Gnatz nicht bei oder schreiben aus Gnatz eben diese wirklich seltsamen zum Teil Kritiken. Ich kann vieles wirklich verstehen.
Ich stelle mir gerade vor, wie Mo aus dem Kino kommt, gefragt wird von so einem Cinema-Typen und wie fanden sie es? Die singen! Die singen!
Aber immer noch besser als Quantumania. Das nehme ich.
Ja, ich gebe einen D. Fickt euch.
Ich glaube, es ist so, ich bleib dabei. Ich hätte dem mehr abgewinnen können, wenn es 7 Nummern hätten gereicht. Nicht 16. Das ist zu viel.
Naja, man muss halt einfach, mit der Erwartungshaltung ist es halt schon immer so ein Ding. Ne? Und deswegen verdient dieser Film auf vielen Ebenen den Titel Enttäuschung des Jahres. Ob man das gut oder schlecht findet oder wie man es bewertet, das bleibt einem überlassen. Aber er wird definitiv die Enttäuschung des Jahres, ist er ganz vorne mit dabei.
Und aber auch mutigster Film des Jahres. Der schafft es irgendwie beides zu sein. Und das finde ich an sich erstmal ziemlich nice.
Judy, ihr lasst uns da draußen gerne wissen, wie ihr es fandet. Ja, wir haben also bei uns auf dem Discord, kann durchaus gerne mal dazu eine Diskussion entbrennen, weil, wie ihr merkt, das geht. Also bitte klickt euch ruhig mal mit rein, wenn ihr noch nicht dabei seid, und schaut mit vorbei. Und was man auch immer wieder sagen kann, also bitte uns, wenn es euch irgendwie so halbwegs gefällt, auch wenn nicht, einfach 5 Sterne geben, überall wo es geht. Hilft uns wahnsinnig weiter, weil man kommt einfach in diesen Internet-Algorithmen dann in die Liga, wo man dann auch mal ein bisschen öfter gesehen und geklickt wird. Das hilft uns einfach hier, und deswegen wäre es einfach eine schöne Belohnung für uns, die hier viel Herzblut jede Woche reinlegen, um das zu machen, was wir hier machen. Und das macht uns wahnsinnig Spaß. Und wenn es euch da draußen noch Spaß macht und ein paar mehr Leuten, ist es geil. Also gerne klicken.
Was Berg sagen will, ist: bewertet und teilt und liked, ihr Nappel. Dankeschön.
So. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Au revoir.
The Joker is me.
Tschüssi. What the world needs now.
More. Just more.
Close to you.
Hier noch meine 3 Musical-Tipps.
Guckt Sweeney Todd endlich.
Oh, nee. Ach, nee. Also nee, wirklich nicht. Nur wenn du, oh, weiß ich gar nicht.
Ja, ich guck alles.